Schatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. In Berlin soll noch in diesem Monat ein generelles Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau mitgeteilt. Steve Neuwirth, RBB 24.
Dass das generelle Messerverbot in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen, Bussen und Zügen kommt, hatte Innensenatorin Spranger im April angekündigt. Nun ist klar, dass die Rechtsverordnung in Berlin noch in diesem Monat gelten wird. Bisher gab es nur befristete Verbote in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof oder am Bahnhof Zoologischer Garten und Gesundbrunnen. Spranger sagte, dass es für die Fahrgäste sicherer wird. Die Berliner Polizei registriert durchschnittlich 10 Messerangriffe pro Tag.
Gegen Unionsfraktionschef Spahn werden neue Vorwürfe wegen umstrittener Maskenbeschaffungen während der Corona-Pandemie erhoben. In einem internen Untersuchungsbericht heißt es, der frühere Bundesgesundheitsminister habe einer Firma aus seiner Heimat ohne Ausschreibung den Beschaffungsauftrag erteilt. Im Vorfeld habe es Widerstand aus dem Innenministerium und dem Corona-Krisenstab gegen die Vergabe gegeben. Spahn habe sich darüber hinweggesetzt, zitieren NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung aus dem Bericht. Dem Bund entstand dadurch mutmaßlich ein Milliardenschaden. Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze von 8.050 Euro. Aktuell zahlen Versicherte nur bis zu einem Bruttoeinkommen von rund 5.500 Euro Krankenkassenbeiträge. Alles darüber ist beitragsfrei. Fahrgäste müssen im Regional- und S-Bahn-Verkehr Einschränkungen in Kauf nehmen. Zwischen den Bahnhöfen Berlin-Spandau und Charlottenburg wird an den Oberleitungen gearbeitet. Deshalb fahren zum Beispiel die Linien RE8 und RB23 nicht zum Flughafen BER. Außerdem wird wieder an der Eisenbahnbrücke über der Wollangstraße gebaut. Das betrifft die S-Bahn-Linien 1, 8, 25, 26 und 85. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Das Tennisfinale der French Open in Paris ist komplett. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien hat sich im Halbfinale in 3 Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic durchgesetzt. Im morgigen Endspiel trifft Sinner auf den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Das waren die Nachrichten. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag Schauer und örtlich Gewitter, maximal 20 bis 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 14 und in Buko in Märkisch-Oderland 11 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, nachmittags Schauer und Gewitter, teils kräftiger bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 6.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Am Mikrofon Christoph Kober. Willkommen. Sie ist eines der wichtigsten Berliner Landesunternehmen, die Messe unter dem Funkturm. Vergangenes Jahr hat sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die Corona-Krise scheint überwunden und der Messechef Mario Tobias sagt:
Die Messe Berlin ist zurück mit vielen sehr, sehr erfolgreichen internationalen Veranstaltungen und das ist Geld, was wir wieder hier am Standort für das Messe-Kongressgeschäft in Berlin investieren können.
Das wirtschaftliche Umfeld ist, wie man heutzutage sagt, herausfordernd. Konkurrenz im Ausland, Sanierungsbedarf auf dem Gelände, dazu noch der geplante Umbau des Autobahn-Dreiecksfunkturms, das den Verkehr lahmlegen könnte. Die Bilanz wurde zuletzt vor allem durch das Geschäft mit dem Flüchtlingszentrum in Tegel aufgebessert. Und manche Medien diskutieren bereits die Idee, das Messegelände auf den Flughafen Tempelhof zu verlegen und dort neu aufzubauen. Besser, moderner. Doch nun hat die Messe eine regelrechte Rekordbilanz vorgelegt. Mehr Umsatz als 2024 hat es noch nie gegeben. Wie also steht es um die Berliner Messe? Sebastian Schöbel hat sich umgehört.
Das soll er sein, der Soundtrack der Zukunft. Zumindest in der Vorstellung der Tech-Messe GITEX. In Halle 2 der Messe Berlin auf einer Bühne mit großen Bildschirmen stellt sich die neueste Veranstaltung im Berliner Messekalender vor. In der IT-Branche ist die Gitex, gegründet in Dubai, eine der größten und ältesten Tech-Messen für Startups überhaupt. Die Vereinigten Arabischen Emirate drängen mit diesem Format ins Ausland als Teil ihrer IT-basierten Wachstumsstrategie, die sie langsam von Gas- und Ölexporten unabhängiger machen soll. Und natürlich international einflussreicher, wie man Gitex-Chefin Trixi Lohmirmand auch anhört.
We are the Congress here that wants to move policies into progress and actions.
Wir sind die Messe, die aus politischen Ideen Fortschritt und konkrete Handlungen machen will. Weniger Posen, mehr Wandel. Und zwar schnell.
Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister, ist natürlich zum Auftakt gekommen, um Berlin zum Herz der gesamten europäischen Start-up-Szene zu erklären und damit zum natürlichen Standort einer solchen Messe.
Es zeigt die Strahlkraft unseres Messestandortes und das ist eine bedeutende Messe, die wir jetzt haben. Und liebe Trixi, wir wollen, dass die Gitex sich in Berlin wohlfühlt.
Einen 3-Jahres-Vertrag hat die Gitex mit der Messe Berlin abgeschlossen, mit der Option, um 2 Jahre zu verlängern. Und laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey dürfen es auch gerne mehr werden.
We are open to do this for a lot of years. Let's have a good start here. Thanks to everyone.
Am Rand von Halle 6, etwas abseits vom Trubel, steht Mario Tobias. Der Chef der Messe Berlin war damals 2023 dabei, als eine Berliner Delegation um Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey die Gitex nach Deutschland holte. Heute kann Messechef Tobias Einblicke in die damals streng geheimen Gespräche geben. Das Millionengeschäft mit den Messegroßveranstaltungen, bei dem Berlin mitmischen will, ist ein internationaler Markt, sagt Tobias, der nach klaren Maßgaben und Vorstellungen abläuft.
In dem Moment, wo man mit einer eigenen Veranstaltung, in Berlin ist es die ITB natürlich zum Beispiel, rausgeht in die Welt, sucht man sich ein Land, eine Region, wo man sagt, wo ist denn mein Thema auch wirtschaftlich stark und bedeutsam? Zum Beispiel der Tourismus in China oder in Südostasien. Oder jetzt, was wir in 2026 zum ersten Mal machen werden, mit der ITB in die amerikanischen Kontinente gehen, nach Mexiko, um die Americas abzudecken. Und dann sucht man sich eine Messegesellschaft raus, mit der man arbeiten kann, die ein modernes Messegelände haben, die die richtige Größe haben, die logistisch gut angebunden sind, wo es die Hotels gibt, wo wir mit den Teams zusammenarbeiten, die auch Erfahrung haben, große internationale Messen auszurichten. Und dann spricht man mit denen und schaut, dann dort ein fremdes Messegelände zu mieten. Das ist das, was wir in Singapur machen oder in Shanghai. Und das ist das, was die Kollegen aus Dubai jetzt hier für Europa mit uns in Berlin machen. Das heißt, sie kommen, mieten die Hallen, mieten diese technischen Services dabei, mieten das Marketing. Das unterstützen wir alles, je nachdem, wie groß man reinkommt, wie viele Ausstellende und wie viele Gäste herkommen.
Für die Berliner Messe winkt nun ein Millionengeschäft, hofft Tobias, auch wenn die Ankündigungen der Gitex-Macher etwas zu optimistisch waren. Letztlich kamen zur Erstausgabe in Berlin statt der angekündigten 2500 nur 1400 Aussteller. Auf dem gemeinsamen Stand von Berlin und Brandenburg ist man dennoch zufrieden. Der Auftakt sei solide, sagt David Blumenthal, seit fast 2 Jahrzehnten Messeexperte beim Wirtschaftsförderer Berlin Partner.
Ich bin auch hier von dem Firmeninteresse, also von dem Interesse bei Berlin und Brandenburger Unternehmen angenehm überrascht. Wir sind deutlich verhaltener rangegangen ursprünglich und wir haben jetzt aus dem Stand heraus hier 16 Unternehmen auf dem Stand. Also das ist schon für eine erstmalige Beteiligung sehr gut. Und auch, muss man sagen, haben sich tatsächlich auch die Veranstalter einen guten Job gemacht. Aus dem Stand heraus mal 6 Hallen, das ist schon eine respektable Leistung.
An die ganz großen Player der Branche, also die Consumer Electronics Show in Las Vegas oder den Mobile World Congress in Barcelona, komme die Berliner Gitex-Ausgabe noch nicht heran, sagt Blumenthal. Aber der Anfang sei schon mal gut.
Ja, wir haben so eine Krux in Berlin, das hatten wir früher bei den IT-Messen, dass die Firmen, zwar wir sehr viele Unternehmen hier haben, junge Unternehmen, sehr viele neue Unternehmen, aber sobald die Unternehmen am Markt sind, haben sie ihre Kundschaft im süddeutschen Raum oder in anderen Bereichen und deswegen haben die Messen hier sich nicht gehalten. Das ist dabei der Gitex jetzt ein bisschen anders, die ist so ein bisschen in so ein Loch auch veranstaltet worden, da fehlte was und sie richtet ja auch jetzt den Fokus nicht zu sehr auf Kundschaft, sondern eher auf die Startups, auf die Technologie. Und das könnte tatsächlich ein Konzept sein, was auch aufgeht. In dem Moment, wo dann halt die Kunden hierher kommen und die Firmen dann hier ihre Kunden finden, dann läuft das.
Der Optimismus, der rund um die GITEX regelrecht zelebriert wird, passt zur aktuellen Stimmung der Berliner Messe. Es geht wieder aufwärts. Das Corona-Tief ist überwunden. Das Messegeschäft läuft.
Nach der Pandemie, die Zeiten sind zum Glück sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Wir sind mit allen Messeformaten wieder da. Die Grüne Woche hat über 300.000 Besucherinnen und Besucher wieder gehabt, die ITB wieder über 100.000. Also die Messeformate sind definitiv zurück. Und das, was manche Menschen befürchtet hatten, will man sich denn danach überhaupt wieder sehen? Man kann doch alles online machen. Nein, Menschen müssen einander treffen, müssen einander sehen.
Sagt Mario Tobias. Der Messekalender, er ist wieder voll.
Das beginnt mit der Grünen Woche im Januar, dann ist die Fruit im Februar, dann ist die ITB im März, dann die DMEA und die FIBE im April. Und so geht das weiter übers Jahr. In den ungeraden Jahren sind wir noch draußen am BER mit der großen ILA. Da freuen wir uns schon wieder drauf in 2026, ebenso mit der Innotrans. In der Tat, wir sind gut durchgebucht.
Kurz darauf untermauert Tobias das dann auch mit Zahlen. In einem Konferenzraum des gediegenen Berlin International Clubs mit Blick auf die Messehallen präsentiert er ein Rekordergebnis. Fast 481 Millionen Euro Umsatz hat das landeseigene Unternehmen im vergangenen Jahr gemacht. Übrig blieb ein Überschuss von rund 55 Millionen Euro. Allerdings stammen davon 25 Millionen Euro aus dem Geschäft mit dem Flüchtlingszentrum auf dem Ex-Flughafen Tegel. Kritiker sagen, durch diesen Auftrag des Landes Berlin habe sich die Messe wirtschaftlich nach Corona saniert und an den teils höchst problematischen Bedingungen in Tegel mitverdient. Tobias aber rechnet anders.
Das Geld, was dort umgesetzt wurde, wo wir im Auftrag des Landes Berlin die Sicherheit übernommen haben, die Bauten übernommen haben, das ist auch etwas, was wir natürlich hier wieder am Standort Berlin reinvestieren. Das heißt, das ist Geld, was im Endeffekt in Berlin dann bleibt. Vor dem Hintergrund ist das etwas, was wir aus Überzeugung tun als Landesunternehmen, unser Land, unsere Stadt Berlin auch zu unterstützen, wenn sie unsere Hilfe braucht. Aber das Allerwichtigste ist, wir sind mit unserem Kerngeschäft massiv zurück.
For the first time on the Euler Campus Berlin with a community working together on the future.
Ein paar Kilometer stadteinwärts schüttet ein Berliner Wirtschaftspromi Wasser in den Messewein. Reinhard Müller. Der Mann, der den EUREF Campus am Schöneberger Gasometer erdacht und zum Erfolg geführt hat, lobbyiert seit ziemlich genau einem Jahr für eine radikale Idee. Die Messe vom Funkturm wegholen und auf dem Ex-Flughafen Tempelhof neu errichten.
Wir haben die Hangarflächen dort und vor die Hangarflächen, ohne dass wir den Baukörper berühren, würde man entsprechende Messehallen bauen. Und vor allen Dingen, was Berlin dringend fehlt, ist ein großes Konferenzzentrum für 5.000, 6.000, 7.000 oder bis zu 10.000 Leuten, multifunktional, wo man auch internationale Großveranstaltungen, Konzerte, aber auch Kongresse und Ähnliches macht. Wir sehen doch die großen Weltstars, die dann eben mal siehe Adele oder Taylor Swift, die gehen auf Schalke oder in München. Sowas brauchen wir in dieser Stadt. Da muss doch so etwas sinnvoll sein, um die wirtschaftliche Kraft dieser Stadt vor allen Dingen im Bereich Tourismus zu stärken.
Rund 800 Millionen Euro würde das kosten, so Müller. Also ziemlich genau das, was in die Sanierung des Messegeländes gesteckt werden müsse. Dieses Geld sei bei einem Neubau besser angelegt, meint der Architekt.
Die alten Messehallen, also die würden wir dringend erhalten, weil wir glauben, dass dieser Standort, wie es früher auch war, hervorragend geeignet ist für besondere Messen. Nehmen wir mal Antiquitätenmesse, die Kunstmessen, Oldtimer und Ähnliches. Das findet da ja auch teilweise statt im Sommergarten und so weiter. Ich würde die beiden Hallen an der Jaffeestraße, die müssen auch behalten bleiben. Das sind nämlich die fehlenden Hallen Sportarenen, die für die Basketballer und die Volleys, die Berlin Volleys und Ähnliches benutzt werden. Die sind nämlich hervorragend dafür geeignet. Abreißen würde ich die gesamten Ungershallen und würde dort ein komplett neues Stadtquartier entwickeln mit 3.000 bis 3.500 Wohnungen.
Und die würden dann den Umzug und den Neubau der Messe quasi querfinanzieren. Summa summarum käme man laut Müller ungefähr bei Null raus und hätte gleich noch den schwierigen Standort Ex-Flughafen Tempelhof mit Leben erfüllt, neue Wohnungen geschaffen und der Messe eine moderne neue Heimat gegeben. Eine Win-Win-Situation für das Land Berlin, so Müller.
Lass es uns doch mal versuchen. Am EUREF hat es doch auch funktioniert, ohne dass der Staat einen Cent dazu getan hat. Und das würde ich mir von Politik mal wünschen. Wir wollen auch schon gar kein Messe-Bashing machen, ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass diese Stadt funktioniert. Wir sind Bürger, wir haben dieser Stadt viel zu verdanken und wir wollen, dass hier nach vorne gearbeitet wird. was die Messe oder was Politiker, die mal für 3 Jahre gewählt worden sind, denken, das sind morgen wieder andere da. Also von der Seite aus fragen Sie die mal lieber, was die für eine Idee für diese Stadt haben. Die haben ja auch tolle Ideen fürs ICC. Mal gucken, was da rauskommt. Wir haben eine Idee für Tempelhof und das ist halt eben der Standort der neuen Messe.
In Messekreisen bezweifelt man Müllers Rechnung. Ein Messeneubau sei kein Millionen-, sondern ein Milliardenprojekt. Zumal die Straßen- und vor allem Schienenanbindungen, die die Messe jetzt am Funkturm hat, fehlen. Zum Beispiel für die Ausstellerzüge auf der InnoTrans. Und man ist sauer auf Müller. Einerseits, weil er ausgerechnet während der GITEX-Verhandlungen öffentlich forderte, just die Messehallen abreißen zu wollen, die die Emirate anmieten wollten. Und zweitens, weil er den Plan gemeinsam mit Ex-Messechef Christian Göke ausgeheckt hat. Dem Mann, der seinem früheren Arbeitgeber einst die beliebte IFA abjagen wollte, im Auftrag eines Konkurrenten. Auch die schwarz-rote Koalition sagt zu Müllers Vorschlag offiziell Danke, aber nein. Innerhalb der CDU aber hat er dann doch noch Unterstützer, vor allem den wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Christian Greff. Der will den Umzugs- und Neubauplan am Leben erhalten. Und Müller bleibt deswegen optimistisch.
Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das hat Victor Hugo gesagt und das passt eigentlich so wunderbar zu Tempelhof und der Idee zur Messe.
Zurück auf der GITEX, wo Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey nach vielen geschüttelten Händen auch am Gemeinschaftsstand von Berlin und Brandenburg eingetroffen ist. Die Messe, sie ist auch ihr Erfolg. Sie saß bei den Verhandlungen in Dubai mit am Tisch. Müllers Messeidee hält sie für abwegig, zumal die Strategie der Messegesellschaft gerade eine ganz andere ist. Man schaut nicht nach innen, sondern nach außen und setzt auf globales Wachstum, vor allem nach Osten.
Naja, es geht schon darum, dass wir unsere Außenwirtschaft diversifizieren. Also, dass wir nicht nur in die USA schauen, nicht nur in Europa schauen, sondern eben auch in die andere Himmelsrichtung blicken. Da ist Osteuropa, aber da ist auch die arabische Welt. Und die schlafen alle nicht. Wir sehen das auch in unserer Partnerstadt Jakarta in Indonesien. Es ist eine unfassbare Entwicklung, die dort voranschreitet. Das sind Märkte, die wir erschließen wollen für Berliner Unternehmen. Es sind aber auch Investoren, die wir hier nach Berlin holen wollen. Denn es ist ganz klar, unser Wirtschaftswachstum, was jetzt das 11. Jahr in Folge über Bundesdurchschnitt liegt, das wird nur weiterhalten, wenn wir auf die neuen Technologien setzen. Deep Tech, Fintech, Health Tech, Green Tech, Games, das ganze Thema künstliche Intelligenz, das sind die großen Wachstumsfelder für Berlin. Und da brauchen wir eben auch Investoren aus dem Ausland, die eben auch eine Souveränität hier ermöglichen in Deutschland, in Europa, die ein wenig uns auch unabhängig macht von dem, was in den USA passiert.
Messechef Mario Tobias will genau das tun, expandieren. 2026 mit der Tech-Messe Smart Health Asia in Singapur und der Tourismusfachmesse ITB, die einen Ableger in Lateinamerika bekommen wird. 2 weitere Veranstaltungen, eine davon in Asien, will Tobias in den kommenden Wochen bekannt geben. Erstens, weil dadurch Geld verdient werden könne. Und zweitens, weil der Konkurrenzkampf der großen Messe-Events immer härter wird.
Machen wir uns nichts vor, momentan gerade in Saudi-Arabien, im arabischen Raum, auch in Ostasien, in Hongkong, in Singapur wird unfassbar viel Geld investiert. Also wir reden wirklich dort über Milliardeninvestitionen. Diejenigen, die so viel Geld umsetzen, könnten sich natürlich auch alle möglichen Veranstaltungen mal schnell ausdenken. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir mit einem starken Brand, wie es eine ITB ist, natürlich einen Anker setzen und sagen, pass auf, wenn jetzt die Weltleitmesse bei denen der Region ist, dann ist es etwas, was den Wettbewerb niedrig hält.
Jedes Jahr, so das Ziel, will die Messe künftig eine neue eigene Veranstaltung auf den Markt werfen. Und zwar vom Messegelände am Funkturm aus, nirgendwo sonst.
Soweit Sebastian Schöbel. Von den großen Berliner Messehallen in die weitläufigen Brandenburger Wälder und Flure. Dort gibt es immer wieder Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere. Und nicht immer ist es einfach nur der höhere Zaun oder der Herdenschutzhund, der dagegen hilft. Ricardo Wittig und Fred Pilarski haben eine Schäferfamilie in der Uckermark kennengelernt, die im letzten Jahr besonders stark betroffen war. Die RBB-Reporter haben sie mehr als ein Jahr lang begleitet.
Ah, Shida, du atmest, ne? Ja. Okay. Hier, leck mal die Nase. Ja, schön lecken. Ja.
Los. Schäferin Julia Kart sammelt neugeborene kleine Lämmer von der Weide ein und läuft mit ihnen und dem Muttertier zu einem Transporter. Mutterschafe und Lämmer kommen erst einmal in den sicheren Stall bei Angermünde, wo Julias Vater Jens Kart alles vorbereitet hat.
Lammzeit ist eigentlich mit Abstand die arbeitsintensivste Zeit in der Schäferei, wenn man viel Lämmer produzieren will. Aber es ist auch eine schöne Zeit.
Noch ein Jahr zuvor wollte Jens Kart alles hinschmeißen. Seine Lehrschäferei, die er in der sechsten Generation führt. März 2024. Ein Polizeihubschrauber kreist über einem Gelände nahe der Bahnstrecke Berlin-Stralsund. Zuvor hatten Wölfe eine von Jens Karts Schafherden aus der Umzäunung gejagt und auf die Gleise getrieben. Am Ende waren 16 Schafe totgebissen, vom Zug überfahren oder mussten von ihrem Leiden erlöst werden.
Man hat geschafft, jetzt die letzten 30 Jahre erfolgreich die Schafe zu bewirtschaften, aber jetzt kommen neue Situationen, wo man immer sagt, na dann eben nicht mehr.
Monate später kommen Julia und Jens Kart auf eine Winterkoppel und sehen ein totes Schaf auf dem plattgedrückten Weidezaun liegen. Andere schleppen sich mit schlimmen Verletzungen über die Weide.
Na komm, habt mal ganz ruhig.
Ich liebe ja meinen Beruf, aber jetzt sind so Momente, die machen einen unheimlich traurig. Traurig, verzweifelt. Was das für Schmerzen sein muss, das kann man sich ja nicht vorstellen. Jetzt heißt es, Tiere einfangen und versuchen. Ich glaube nicht, dass wir die noch behandeln können, wenn die Bauchdecke offen ist.
Jens Kart versucht über eine Hotline des Landesumweltamts einen Rissgutachter oder einen Tierarzt zu bekommen, der die schwer verletzten Schafe von ihrem Leid erlösen darf. Vergeblich. Ihm selbst ist das auf der Weide verboten. Er muss sie erst auf den Hänger bekommen und in den heimischen Stall transportieren. Eine Quälerei.
Ja, ich weiß, tut dir weh. Komm, noch nicht. Wir stehen jetzt in Zeitdruck, in Termindruck. Wir müssen jetzt agieren, reagieren. Und da hilft uns kein Mensch dabei. Wird auch nicht bezahlt. Die Tiere werden ersetzt, aber nicht die Arbeit, der Mehraufwand. Nee, ist nicht. Und das ärgert mich schon, ne?
Und dennoch werden sich Jens Kart und seine Tochter Julia in den kommenden Wochen auf den Weg machen und das Gespräch suchen. Mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und Naturschutz. Darüber, wie die Herden besser geschützt werden können, aber auch darüber, wie und wo die Wölfe eigentlich leben in der Region. Als die Landrätin der Uckermark Anfang des Jahres zu einem sogenannten Wolfshearing lädt, sind Julia und Jens Kart dabei. Jens Kart darf über seine Sorgen sprechen und fühlt sich gehört.
Wenn Wölfe bei und nach erfolgreichen Übergriffen nicht schnell genug abgeschreckt werden, werden sie schnell zu Wiederholungstätern.
Besonders neugierig sind die Anwesenden auf Gregor Bayer, den neuen Staatssekretär im Landesagrarministerium. Bayer kündigt auf der Veranstaltung einen aggressiveren Kurs gegenüber den bis dahin streng geschützten Tieren an.
Und ich kann ankündigen, wir haben den festen Willen, das zu tun, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, nämlich entgegen der Situation, die wir heute haben, in ein aktives Bestandsmanagement der Wölfe einzusteigen. Das ist ganz einfach. Wer Wölfe haben will, muss ab und zu welche totschießen. Und genau dahin werden wir kommen. Vielen herzlichen Dank.
Es klingt erst einmal gut in den Ohren der Nutztierhalter im Saal. Aber Jens Kart sucht auch anderswo nach Antworten. Im Wildpark Schorfheide in Groß-Schönebeck trifft er Imke Heiter, die dort ein Informationszentrum aufgebaut hat und seit Jahrzehnten Wölfe im Gehege hält.
Eilaf, sind zwei hier drin, Eilaf und Maya, beide 7. Da hinten ist er. Wölfchen.
Imke Heiter hat sich lange mit dem Sozialverhalten von Wölfen beschäftigt. Pauschale Abschussquoten, meint sie, könnten die Lage für Schäfer sogar noch gefährlicher machen als zuvor. Besonders, wenn Jäger einen Leitwolf erwischen.
Und wenn du eben kein erfahrenes Leittier mehr hast, der weiß, wie man Wildtiere reißt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die dann noch eher an Haustiere gehen. So ein Leitwolf ist ja oft der älteste, also ist nicht der mit der größten Klappe und den dicksten Muskeln, sondern in der Regel sind die erfahrensten Tiere, genau, in so einem Rudel.
Die erfolgreichen.
Und genau, und die einfach auch wissen, wie der Hase läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man die rausnimmt, also die wissen, wie es geht, dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn die anderen das dann nicht können. Ne?
Also, oder was Neues erlernen, was uns vielleicht auch nicht passt.
Genau so.
Ja? Moin, Bild. Hallo. Jens Kart, genau. Da hat man erstmal ein Bild dazu. Herzlich willkommen.
Herrlicher Morgen.
Wetter habe ich bestellt.
Jens Kart hat sich auch mit dem Wolfsforscher Heiner Schumann verabredet, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thünen-Institut für Waldökologie in Eberswalde. Schumann ist kein Wolfsromantiker. Es gäbe inzwischen Wölfe, die könnten mannshohe Zäune überspringen.
Ohne Problem. Aber erstens will niemand so eine Zäune und zweitens sind die auch nicht nötig. Wenn ein Wolf sowas macht, dann muss er totgeschossen werden. Aber dann muss man ihn auch kriegen. Das ist nicht die Regel. Wenn jeder Wolf so hoch springen würde, dann hätten wir keine Tierhaltung mehr. Das ist so.
Jens Kart fragt sich, ob seine Weidezäune überhaupt noch zum Schutz vor Wölfen taugen. Im Februar läuft er mit Zollstock und Spannungsmesser eine Koppel ab. Zuvor hatte es geschneit.
Noch fließt der Strom, aber wir haben die Befürchtung, wenn jetzt die Nächte noch kälter werden und der Boden gefriert, dass dann der Stromkreislauf nicht mehr gegeben ist.
Seinen stromgeladenen 90 cm Zaun hat Jens Kart vor 5 Jahren vom Land Brandenburg als Investition in den Herdenschutz gefördert bekommen. Ganz offensichtlich reicht er heute nicht mehr aus.
Das ist mir auch wichtig, dass man im Vorfeld spricht, welche Zaunsysteme eignen sich, welche nicht. Ne? Nicht einfach jetzt.
Mit Heiner Schumann will er über eine Idee sprechen. Ob man vielleicht neuralgische Punkte auf der Koppel findet, wo sich der zusätzliche Einsatz einer Überwachungskamera lohnt.
Also man kann sich das Geld oder den Aufwand oder was auch immer für die Kamera sparen und sagen, ja, selbst wenn wir es nicht wissen. Und selbst wenn die Kamera dreimal da und dreimal da anzeigt. Aber ja, Wölfe sind da. Und die sind überall und jederzeit da, egal wo und egal zu welcher Uhrzeit, in ganz Deutschland ist jederzeit mit dem Wolf zu rechnen.
Anfang April fährt ein Geländewagen mit Anhänger den steilen Oderdeich bei Lunow herunter. Normalerweise ist das verboten, heute gibt es eine Ausnahme. Auf der Pritsche und im Hänger des Geländewagens liegt Material für einen neuartigen Weidezaun. Die Verwaltung des Nationalparks Unteres Odertal hat ihn angeschafft. Leichter aufzustellen und sicherer gegen Wölfe soll er sein. Jens Kart darf ihn mit seinen Kollegen ausprobieren.
Also ich will nicht gleich hochloben, aber macht erstmal einen guten Eindruck.
Ein paar Tage später stürmen die ersten Schafe von einem Fahrzeughänger aus auf die neu eingezäunte Weide. 4 Wolfsrisse gab es allein hier im letzten Jahr. Während Karts Kollegen an anderen Orten Herdenschutzhunde einsetzen, kommt das für Jens Kart hier nicht in Frage. Nicht am vielbefahrenen Oder-Neiße-Radweg, wo auch viele Touristen mit Hunden unterwegs sind.
Es ist eben dieser Spagat zwischen Landwirtschaft und Tourismus, ne, der hier stattfindet. Und letztendlich sind richtig gute Herdenschutzhunde auch nicht zu unterschätzen. Sie können aggressiv sein. Nicht jeder kann mit Herdenschutzhunden umgehen. Ne, und da entsprechend auch Personal zu haben wir nicht.
Anfang Mai läuft Jens Kart über seine Koppel. Noch sind viele Fragen ungelöst. Ob es vom Land noch Geld für einen neuen Zaun gibt, ob der inzwischen reduzierte Schutzstatus für den Wolf tatsächlich eine Wirkung hat.
Und eigentlich kann man sagen, wir haben uns auf den Weg gemacht, um einen neuen Weg oder einen Weg zu finden, wie es weitergeht. Wenn ich mich gerade hier so laufen sehe, ich sehe erstmal nichts am Horizont, aber in der Hoffnung, hinterm Horizont geht's weiter.
Seinen Betrieb aufgeben will er vorerst nicht mehr.
Und den Film zur Reportage Wölfe, Wut und Weidezäune gibt es in der ARD Mediathek. Das waren Reportagen aus Berlin und Brandenburg mit Fred Pielarski, Ricardo Wittig, Sebastian Schöbel und Christoph Kober. Hier geht es weiter mit aktuellen Meldungen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder zwischen Glindow und Dreieckwerder Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Und Vorsicht auf der A115 in Richtung Berliner Ring am Kreuz Zehlendorf liegt in der Einfahrt aus Wannsee kommend ein totes Tier auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Ab 12.30 Uhr zieht der Kinderkarneval vom Marianneplatz zum Görlitzer Park. Vor allem rund um die U-Bahn-Station Görlitzer Bahnhof müssen Sie mit Behinderungen rechnen. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes gesperrt. Aktuelles zum Regionalbahnverkehr. Auf der Linie RE1 entfallen bis 23. Juni die Züge zwischen Brandenburg und Potsdam. Als Ersatz fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Ein umfassendes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr in Berlin soll noch in diesem Monat kommen. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau mitgeteilt. Bisher galt ein befristetes Verbot nur in bestimmten Bereichen. Spranger sagte, man wolle eine eindeutige Rechtslage schaffen. Waffen seien dann in allen Bussen und Bahnen auf Bahnsteigen und in Bahnhöfen untersagt. Die Sicherheit der Fahrgäste werde erhöht, so die SPD-Politikerin. Der frühere Gesundheitsminister Spahn steht erneut wegen der Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie unter Druck. Laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung geht es um einen milliardenschweren Auftrag. Raphael P. Permantier.
Spahn hatte, entgegen der Pläne des Corona-Krisenstabs, das Logistikunternehmen Fiege aus seiner Heimatregion im Münsterland mit der Beschaffung von Masken beauftragt. Das Innenministerium hatte damals vor der Vergabe an Fiege gewarnt. Spahns Nachfolger im Gesundheitsministerium, Lauterbach, hat eine Sonderbeauftragte eingesetzt, um die Maskengeschäfte während der Pandemie aufzuarbeiten. Deren Bericht wird laut den Recherchen unter Verschluss gehalten.
Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Das hat der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze von 8.050 Euro. Ronald Lessig.
Um die Kassen zu stabilisieren, sollte die Beitragsbemessungsgrenze bei den Krankenversicherungen auf 8.050 Euro angehoben werden, schlägt Pantazis vor. So wie das bereits bei der gesetzlichen Rentenversicherung der Fall ist. Bisher müssen nur bis zum Bruttoeinkommen von 5.512,50 Euro Beiträge in die Krankenkasse gezahlt werden. Alles oberhalb dieser Grenze bleibt beitragsfrei.
Das Tennisfinale der French Open in Paris ist komplett. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien hat sich im Halbfinale in drei Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic durchgesetzt. Im morgigen Endspiel trifft Sinner auf den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Beim Kinderkarneval der Kulturen in Berlin beginnt heute Mittag der Kinderkarneval. Der Umzug mit Kostümen startet auf dem Marianneplatz in Kreuzberg und führt über die Oranienstraße zum Görlitzer Park. Dort wird ab 14 Uhr bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt dann der traditionelle Straßenumzug, wegen der Bauarbeiten diesmal in Mitte und Friedrichshain. Das Straßenfest bleibt aber wie gewohnt rund um den Blücherplatz. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag Schauer und örtlich Gewitter, maximal 20 bis 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 14 und in Buko in Märkisch-Oderland 11 Grad. Es wird mäßiger Wind aus Südwest. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag Schauer und Gewitter, teils kräftiger, bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 6.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es ist ein Vertrag und ich habe keine Lust, mich auf rechtliche Auseinandersetzungen darüber einzulassen, ob ich den Gleisdreieckpark wieder räumen muss und an den Eigentümer zurückgeben muss.
Pacta sunt servanda. Das Prinzip der Vertragstreue, ein Eckpfeiler des deutschen Rechts. Genau das meint Stadtentwicklungssenator Christian Gebler hier und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Indem wir natürlich über das stadtentwicklungspolitische Aufregerthema in Berlin diese Woche sprechen werden, die urbane Mitte, die Hochhäuser im Gleisdreieckpark. Da hat der Senat gerade den Bezirk entmachtet und das Verfahren an sich gezogen. Was dahinter steckt, besprechen wir heute. Und wir klären auf, wie es dazu kam, dass einem AfD-Abgeordneten auf Nachfrage nun doch die Vornamen von Straftätern in Berlin von der Innenverwaltung mitgeteilt werden müssen und warum er die überhaupt wissen will. Außerdem schauen wir auf den anhaltenden Protest in Brandenburg gegen die Kürzungen im Bildungsbereich, vor allem beim Förderunterricht, und erklären, welche unrühmliche Rolle ein mutmaßlicher Softwarefehler dabei gespielt haben könnte. Das alles heute in der Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Und bei mir im Podcast begrüße ich Sabine Müller und Dorit Kieling hier aus der Landespolitischen Redaktion. Grüßt euch ihr beide.
Hallo. Hi Sebastian.
Ihr habt ja schon auch ein bisschen mehr Erfahrung und vor allem Erinnerung an das, was hier in dieser Stadt alles schon diskutiert wurde, gerade auch im Bereich Stadtentwicklung, vor allem du, Dorit. Die urbane Mitte beschäftigt uns jetzt wie lange?
20 Jahre. Oh. Man höre und staune.
2005, wir haben Jubiläum, ne?
Ja, und dann kommt endlich mal Bewegung rein.
Es kommt Bewegung rein, genau, aber natürlich auch wieder begleitet von wilden Diskussionen. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz festzurren, was ist die urbane Mitte?
Das ist ein riesiges Gebiet am Gleisdreieck, wo sich die U-Bahn-Linien überschneiden. Kann man immer wunderbar gucken. Und da gab es Wohnungsbau als eine Komponente. Ein riesiger Park ist angelegt worden. Und jetzt endlich wird auch offenbar eine Baugenehmigung erteilt für das Gewerbe, was dort entstehen soll. Das sind geplant insgesamt 7 Bürotürme mit bis zu 90 Metern hoch. Und genau daran stoßen sich die Anwohner und eine Bürgerinitiative.
Genau, das ist die Diskussion, ja.
Genau, und man muss nochmal sagen, also es gab ja eigentlich 4 große Bauprojekte in diesem ganzen Projekt, was da 2005 vereinbart wurde. Und du hast es eben schon gesagt, also die ersten 3, die jetzt schon realisiert sind, das war hauptsächlich Wohnraum, also Flottwellpromenade, Yorkdreieck und Möckernkiez und die urbane Mitte eben Büro- und Gewerbeflächen hauptsächlich. Der Bausenator Christian Gäbler von der SPD hat aber ja auch nochmal betont, Leute, nicht nur Büro und Gewerbe, also da sei auch eine ganze Menge kulturelle, gemeinorientierte Nutzung drin. Also der will jetzt im Moment den Kritikern sehr klar sagen, also das ist sozusagen nicht nur alles böse Heuschrecke.
Ja, und er hat ja dann auch angeregt, weil es diesen Protest gegen diese Hochhaustürme gibt, dass er jetzt mit dem Investor verhandeln will, ob man vielleicht doch noch ein bisschen Wohnraum unterkriegt.
Kritiker unterstellen, dass da eigentlich nur einer Geld scheffeln will, Bürotürme auch noch bauen möchte, die da auch gar keiner haben möchte. Was ist da dran?
Also da war der Bausenator relativ klar und hat gleich zu Beginn in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung sehr klar gesagt, erinnern wir uns doch mal dran, wie das 2005 war. Also er hat gesagt, da gab es einen rot-roten Senat und einen grün regierten, wie auch heute noch, Bezirk. Und die seien alle dafür gewesen, dass man das Projekt macht. Also der hat sich sehr dagegen gewehrt, dass man sagt, das ist einfach nur ein Ding, der irgendwelche Investoren reich machen soll, sondern das sei damals von Parteien, gerade auch Richtung Linke und Grüne, hat er das sicherlich gesagt, die nicht gerade sozusagen sagen, grundverdächtig sein, immer nur reiche Leute noch reicher machen zu wollen, sei das unterstützt worden. Das habe man gewollt.
Aber man muss ja auch noch dazu sagen, dass der Bezirk wohl selber darauf gepocht hat, jedenfalls sagt das der Stadtentwicklungssenator, dass man wirklich in die Höhe baut. Weil da, wo gebaut wird, das sind alles versiegelte, betonierte Flächen. Und um nicht noch mehr zu versiegeln, hat wohl der Bezirk darauf bestanden, dass man in die Höhe baut. Und jetzt will das der Bezirk nicht mehr. Und die Bürgerinitiative natürlich auch nicht. Die sagt, große Verschattung und außerdem braucht man keine Büros.
Der Baustadtrat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der ist grün, Florian Schmidt heißt er, und der sagt, das sei einfach ein Projekt, was aus der Zeit gefallen sei. Und ehrlich gesagt muss man sagen, auch aus der SPD im Bezirk kommen Stimmen, die fragen, diese ganzen riesigen Büroflächen, ist es noch mit den heutigen Bedürfnissen der Stadt kompatibel? Weil ich habe auch mal ein bisschen geguckt, wie sieht denn das eigentlich aus mit den Büroflächen und Leerstand und so weiter. Also 2024 gab es knapp 1,5 Millionen Quadratmeter Büroflächen, die leer standen. Das waren 7% der gesamten Bürofläche, die es in Berlin gibt. Und auch neu gebaute Büroflächen standen leer. Das haben wir natürlich auch Christian Gäbler gefragt. Braucht Berlin wirklich noch mehr Büroflächen? Er hat argumentiert, ehrlich gesagt, ja, weil er hat gesagt, wir haben auch ganz viel total veraltete Büroflächen. Damit können viele Firmen nichts anfangen. Das entspricht einfach nicht mehr den Standards. Von daher neue, standardhochwertige Büroflächen seien benötigt, sagt er. Und der Investor sagt schon auch. Also er glaubt, ein Markt ist dafür da. Wir werden sehen, wenn es denn soweit kommt.
Jetzt steht da Aussage auch gegen Aussage. Ihr habt die Bürgerinitiative schon angesprochen. Die geht von einer ganz anderen Rahmenbedingung aus. Sie sprechen vor allem diesen Rahmenvertrag an, den es ja dafür gibt, oder diesen, ja, was ist das eigentlich, städtebaulichen Vertrag von 2005, in dem jetzt, was genau denn eigentlich festgehalten wurde, nur um nochmal die Beziehungen zwischen diesen Flächen, um die es da geht, jetzt auch mal klar zu machen.
Der Bausenator sagt eben, das ist ein Paketdeal. Und er warnt jetzt sehr deutlich davor, wenn der Senat jetzt sagen würde, tut mir leid, aber diesen Büroteil wollen wir irgendwie doch nicht, dass dann der Investor, der übrigens nicht mehr der damalige Käufer ist, der heutige, also da hat auch mal hat der Besitzer schon gewechselt, aber dann hat er selber gesagt, also wenn ich der Besitzer wäre und mir sagt jemand, du kannst da die versprochenen Bürotürme nicht mehr hinbauen, dann wisse er auch, was er machen würde, nämlich sagen, ja, dann kriegt ihr vielleicht auch nicht mehr den Park zur öffentlichen Nutzung. Also das ist die Drohung. Kritiker dieser ganzen Geschichte, die nennen das Angstmache, die glauben nicht, dass es so weit kommt. Aber klar ist einfach, es gibt einen Vertrag. Und die Frage ist jetzt eben, wie geht man damit um? Da gibt es sozusagen inhaltliche Bedenken. Also wollen wir da wirklich diese Bürotürme stehen haben? Ist das schlecht für den Park und so weiter? Aber es gibt natürlich auch ganz praktische, handwerkliche Bedenken. Das hat ja auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg immer gesagt. Dieses Gebiet ist ja geteilt worden in einen Südteil urbane Mitte und einen Nordteil urbane Mitte. Denn der Nordteil, der größere Teil dieses Gebiets, ist auch von daher noch sehr viel komplizierter, weil man da noch mit der Deutschen Bahn reden muss. Denn durch dieses Gebiet soll die geplante S21-Strecke führen, also S-Bahn-Strecke, die neue, wo aber auch alles hängt und bisher noch total unklar ist, wo verläuft die da eigentlich. Und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sehr klar gesagt, Leute, wir können hier doch nicht 5 bis zu 90 Meter hohe Bürotürme planen, ohne dass vorher klar ist, wo die Deutsche Bahn da lang will mit ihrer S-Bahn-Trasse. Und hat deswegen auch gesagt, wir können, also zum Bausenator, der gesagt hat, ich will aber jetzt sofort hier einen Bebauungsplan sehen, hat gesagt, wir können das jetzt noch nicht machen. Und ich bin mal gespannt, wie Christian Gäbler das machen wird. Der hat natürlich auch gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal mit der Deutschen Bahn reden. Das muss natürlich der Senat machen. Für ihn ein Grund mehr zu sagen, dieses ganze Projekt gehört in die Hand des Senats und nicht des Bezirks.
Genau, das war ja seine Argumentation, dass er gesagt hat, die S21 muss geplant werden. Da ist bisher noch nicht so viel passiert. Und der Bezirk wäre ja sowieso völlig überfordert, jetzt auch noch eine S-Bahn zu planen auf seiner Grundlage. Und deswegen war das auch sein großes Argument, wir ziehen das jetzt alles im Senat zusammen. Wir haben die Kompetenzen, wir haben die Ressourcen dafür und wir planen jetzt auch mit der Bahn diese neue Trasse mit diesem großen, komplexen Verkehrsknotenpunkt. Und da parallel dazu werden diese Büros verplant. Der Bezirk sagt, das geht gar nicht. Man kann das nicht parallel machen. Man muss die Trasse schon festlegen und dann kann man erst eine Baugenehmigung. Aber das ist wie immer so in Berlin. Der eine sagt hü, der andere sagt hot und genau. Irgendwas passiert.
Jeder hat auch
Oder auch nicht.
Jeder hat auch ein Gutachten. Der eine sagt, das Gutachten sagt, das geht alles so nicht. Der andere sagt, nein, aber wir haben hier Paragraphen, auf die können wir uns stützen und deswegen können wir es quasi selber machen oder so umsetzen, wie wir es wollen. Der Senat hat es jetzt an sich gezogen und das ist das Instrument, über das ich ganz gerne zum Schluss noch reden wollte mit euch beiden. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir haben dieses Durchgriffsrecht des Senats schon ein paar Mal erlebt. Beim Olympiapark zum Beispiel, den man dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf quasi abgenommen hat, wenn man es freundlich sagen möchte, damit der Senat da selber entwickeln kann. Wir haben es beim Görlitzer Park mit dem Zaun erlebt und jetzt vor kurzem haben wir es auch wieder erlebt, dass der Senat gegen den Bezirk durchgezogen hat, nämlich beim Radstreifen auf der Kantstraße. Ist das etwas, was wir jetzt tatsächlich häufiger sehen, als es früher passiert ist?
Ich glaube, das wird sowieso häufiger kommen, weil wir haben ja dieses schneller bauen Gesetz, das ist ja jetzt durchs Abgeordnetenhaus, ist es schon durch, ich glaube ja. Und da hat sich ja der Senat extra Zugriffsrechte gesichert, dass er eben sagen kann, Bezirk, wenn du nicht willig bist oder nicht kannst, gibt ja manchmal auch ganz objektive Gründe, dass sie einfach keine Kapazitäten haben und sich Bauprojekte ewig hinschleppen, dann nehmen wir euch das aus der Hand und ziehen das an uns. Und da ja zukünftig ganz viel gebaut werden soll, also ich denke nur an die großen Entwicklungsgebiete, die ja immer noch brach liegen, kann das natürlich durchaus passieren, dass der Senat sagt, nee, Bezirk, du nicht, das machen wir selber.
Aber in dem Fall zeigt sich, wenn der Bezirk nicht will, kann der Senat dann sagen, dann machen wir es halt selbst.
Naja, und dann gibt es ja noch die berühmte Einigungsstelle, die ja noch im Gespräch ist, als wenn der Bezirk sagt, nee, Senat, du nicht, sondern ich will das selber machen. Dann soll ja diese Einigungsstelle angerufen werden, die immer noch nicht so ganz ausgefochten ist, wie die ausgestattet ist und wer da nun wirklich das letzte Wort hat. Das sagt ja wiederum auch der Stadtentwicklungssenator, es muss der Senat haben. Also das ist noch so ein Punkt, der da noch in der Schwebe ist bei der Verwaltungsreform.
Und gerade hier beim Gleisdreieckpark sehen wir natürlich, wie das aussieht, wenn dann der Bezirk eine komplett andere Meinung hat zu einem Bauprojekt als der Senat selber. für diesen Fall kommt die Einigungsstelle aber eh zu spät.
Ja, das ist jetzt durch. Also das hat der Senat jetzt an sich gezogen. Es braucht jetzt noch den förmlichen Beschluss des Abgeordnetenhauses, aber dann dürfte das durch sein.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle können wir Dorit entlassen, die schon auf heißen Kohlen sitzt, weil sie jetzt noch 2 Fernsehbeiträge schneiden muss.
Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Ja.
Dann danke dir dafür, dass du hier in den Podcast gekommen bist. Ne? Ciao. Da eilt sie davon. Und Sabine, wir wollten uns noch einem zweiten Thema widmen. Ein Wiedergänger sozusagen kommt auf Wiedervorlage. Eine Thematik, die wir schon mal diskutiert haben, auch im Rahmen eines Wahlkampfes, nämlich die Frage, darf der Senat eigentlich mitteilen, wie die Vornamen von Tatverdächtigen bei bestimmten Straftaten sind, also wie die heißen? Vielleicht erinnerst du uns noch mal ganz kurz daran, warum ist das jetzt überhaupt noch mal auf der Agenda? Warum reden wir drüber?
Wir reden drüber, weil am Mittwoch bekannt geworden ist, dass es einen Beschluss gab des Landesverfassungsgerichtes. Und an dieses Gericht hatte sich der AfD-Abgeordnete Mark Fallender gewandt. Der hatte nämlich, also der hat so eine kleine Tradition, kann man fast sagen. Der hatte seit 2018 immer abgefragt beim Senat, wie denn eigentlich die 20 gängigsten Vornamen lauteten von Tatverdächtigen von Messerstraftaten, und zwar von den deutschen Tatverdächtigen. Denn man muss dazu sagen, in den polizeilichen Statistiken wird ausgewiesen, Messerstraftaten, Verdächtige deutsche Staatsangehörige, Verdächtige aus anderen Ländern. Mhm. Aber, und das fehlte der AfD schmerzlich, es wird bei den deutschen Tatverdächtigen nicht ausgewiesen, ob das beispielsweise Leute mit doppelter Staatsangehörigkeit sind, ob die eventuell einen Migrationshintergrund haben. Und das möchte die AfD natürlich gerne wissen, weil das eben Wasser auf die Mühlen ihrer Argumentation ist, wenn man sagt, naja, da hieß aber der, der das Messer geführt hat, Ali oder Mohammed. Und ihr seht ja, das sind die ganzen bösen Geflüchteten. Von daher, der hat das seit 2018 abgefragt. Er hat auch erstmal immer Antwort bekommen. Und dann, als er das für das Jahr 2023 abfragte, hat die Innenverwaltung aber gesagt, nein, wir nennen diese 20 gängigsten Vornamen nicht mehr. Und hat sich berufen unter anderem auf ein Urteil, was es in Niedersachsen gegeben hatte, vom dortigen Landesverfassungsgericht, wo es geheißen hatte, aus Datenschutzgründen sollte man das nicht machen. Und darauf hat sich die Innenverwaltung berufen. Und dagegen ist eben Herr Fallender dann als Abgeordneter vor das Landesverfassungsgericht gezogen, hat gesagt, damit werden meine parlamentarischen Fragerechte beschränkt.
Aber um das nochmal klarzustellen, das heißt, die Verwaltung hat eine ganze Weile genau das geliefert, was der Abgeordnete wollte. Und dann irgendwann damit aufgehört.
Ganz genau. Und was es natürlich so ein bisschen pikant macht, also die Anfrage wurde 2024 gestellt für das Jahr 2023. Und vielleicht erinnern wir uns, 2022/23 war diese berühmt-berüchtigte Silvesterkrawallnacht, wo hier in Berlin ziemlich die Post abgegangen ist, um es mal flapsig zu sagen. Das war die Zeit, in der hier gerade Wahlkampf war. Wir haben Wiederholungswahl gehabt im Februar. Und da interessierte sich nicht nur die AfD für die Vornamen der Tatverdächtigen, sondern auch die CDU, namentlich der heutige regierende Bürgermeister Kai Wegner, wollte wissen, wie hießen denn diese Randalierer aus der Silvesternacht? Das heißt, da hatten wir eine wirklich große Vornamendebatte. Die AfD hat gesagt, haben wir doch schon immer gesagt, das muss man wissen. Die CDU hat gesagt, wir finden, das sollte man auch wissen. Und SPD, Grüne und Linke haben gesagt, also Entschuldigung, das ist doch absolut rassistisch, was ihr hier macht. Wenn ihr jetzt überhaupt nicht fragt, wo kamen diese Jugendlichen her im Sinne von, was haben die für einen Hintergrund, kommen die aus schwierigen Verhältnissen und so weiter, sondern einfach nur wissen wollt, wie hießen die, sprich, haben die Migrationshintergrund oder waren die vielleicht sogar auch ganz, also sozusagen komplette Ausländer? Sollen wir mal auf die Namen gucken?
Gleich, ich spanne die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen auf die Folter, weil wir wollen natürlich auf dieses Gerichtsurteil noch schauen und die juristischen Verwicklungen, auch die Rolle der Innenverwaltung. Also es gab ja offenbar eine Begründung dafür, warum man diese Namen nicht rausrückt. Scheint die Richter nicht überzeugt zu haben.
Nein, also die Mehrheit des Gerichts, es war eine knappe Entscheidung, 5-4, da reden wir sicherlich gleich auch noch drüber. Also im Beschluss heißt es, die Begründung der Innenverwaltung sei nicht plausibel. Es wurde darauf hingewiesen, dass es knapp 1200 Namen von deutschen Tatverdächtigen waren. Und da hat das Gericht in seinem Beschluss gesagt, also dazu sagen, da könne man die Leute identifizieren, wenn jetzt Vornamen genannt würden, weil gerade auch heute mit den modernen Suchmethoden im Internet und so weiter könnten dann Einzelpersonen identifiziert werden. Da hat das Gericht gesagt, das fand es nicht plausibel. Von daher hat es geurteilt, die Fragerechte des Abgeordneten seien verletzt worden, eben weil diese Begründung nicht stimmte. Interessanter Satz drin war übrigens, dass darauf hingewiesen wurde, dass das Gericht nicht eine Begründung berücksichtigt hat bei seiner Urteilsfindung oder bei seiner Beschlussfindung, die die Innenverwaltung dann noch im Verfahren gebracht hatte. Da hatte die Innenverwaltung nämlich argumentiert, das sei diskriminierend, wenn man diese Namen nennt. Und da hat das Gericht gesagt, mehr oder weniger, Entschuldigung, habt ihr ein bisschen spät gesagt, das habt ihr in die Anfrage nicht reingeschrieben, da habt ihr nur gesagt, das geht aus Persönlichkeitsgründen und so weiter nicht. Von daher wurde das nicht berücksichtigt. Das könnte noch spannend werden.
Welche Vornamen kennen wir denn? Also vor allem aus welchen Jahren?
Ja, ich würde sagen, wir gucken mal auf zwei, nämlich die letzten, die wir kennen. Das waren 2021 und 2022. 2021 waren die häufigsten Vornamen Alexander, Christian, David, Mustafa, Patrick, Daniel, Bilal, Dennis. Und 2022 habe ich mir nicht ganz so viele aufgeschrieben. Christian, Nico, Ali, Mohammed, Marcel.
Dann werden wir das weiter beobachten, denn diese Debatte wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Leider muss man ja sagen. Wir schauen es uns einfach mal an. Aber dir erstmal danke, Sabine.
Sehr gerne, Sebastian.
Und wir kommen zu einem Thema, das die Berliner und auch die Brandenburger Politik schwer beschäftigt in diesen Tagen, in diesen Wochen. Es geht um das Thema Förderstunden in den Schulen und vor allem, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. Überhaupt, wie viel Geld Berlin und Brandenburg für die Bildung ausgeben. Dazu habe ich jetzt Amelie Ernst bei mir hier im Podcast aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüß dich, Amelie.
Hallo, Sebastian.
Bei euch war das diese Woche ein riesengroßes Thema, mal wieder der neue Doppelhaushalt und wie viel Geld bleibt eigentlich für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, für die Schulen im Land übrig. Erstmal, wie ist denn da überhaupt der Stand? Wo seid ihr bei den Haushaltsverhandlungen und was ist da im Augenblick der Streitpunkt?
Ja, noch zwei Wochen bleiben, dann soll er eigentlich mal endlich durch den Landtag. Der ist ja sozusagen eh schon vertagt. Jetzt wird's auch mal Zeit und Bildung ist jetzt da gerade ganz oben auf der Agenda und in der Diskussion. Da sind mehrere Maßnahmen jetzt geplant, um eben mit dem bisher geplanten Geld auszukommen. Also der Bildungsetat ist immer noch sehr, sehr hoch, muss man sagen. Immer noch einer der höchsten überhaupt, auch nicht abgesenkt worden im Vergleich zum Vorjahr. Aber es gibt natürlich sowas wie Tariferhöhungen. Das heißt, man muss mit dann doch mit weniger Geld sozusagen auskommen, ne, und kriegt weniger für das gleiche Geld quasi. Deshalb heißt es jetzt Regelunterricht first sozusagen. Und um das hinzukriegen.
6:51 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Falkensee und Breselang steht ein defekter LKW und es liegen Reifenteile auf der Fahrbahn.
Heißt es jetzt Regelunterricht first sozusagen und um das hinzukriegen, wenigstens sozusagen das normale Maß, die normale Stundentafel zu schaffen, gibt es verschiedene Maßnahmen. Das eine ist eben diese eine Stunde mehr ab Februar 26, da sollen also Lehrkräfte pro Woche eine Stunde mehr vor der Klasse stehen. Da sollen dann gleichzeitig Elterngespräche wegfallen oder bestimmte Tests, dass sie also auch irgendwo entlastet werden. Und dann gibt es auch 345 Planstellen weniger, die sollen wegfallen, also auch richtig feste Stellen, die nicht mehr auftauchen dann. Und das ist natürlich was Lehrkräfte bewegt, die Gewerkschaften, die Schulleitungen, weil sie da jetzt ganz anders planen sollen.
Genau, und die Lehrkräfte in Berlin haben ähnliche Probleme, ähnliche Sorgen. Wir haben ja gerade erst diese Woche durch eine GEW-Studie erfahren, dass in Berlin die Lehrkräfte 2 Millionen Stunden mehr Arbeit pro Jahr leisten. Da kommen einige dann auf 48-Stunden-Wochen auch. Und ganz ähnlich ist dann halt auch das Bedenken, glaube ich, der Lehrkräfte in Brandenburg. Oder dass das zu deutlich mehr Arbeit führt und sie eben nicht um 13, 14 Uhr nach Hause gehen und dann den Stift fallen lassen können.
Dass es eine Arbeitsverdichtung ist und natürlich auch immer die Diskussion, na, die können doch mittags gehen. Nee, wenn sie eine Stunde mehr unterrichten pro Woche, sagen sie, müssen natürlich auch eine Stunde mehr vorbereiten und dass man einfach Elterngespräche weglässt oder irgendwelche Zwischentests, das ginge sowieso nicht oder das gehe sowieso nicht in allen Bereichen, nur bei bestimmten Klassen. Und ja, Elterngespräche hätten ja auch Sinn, ne? Und auch die müssten vorbereitet werden und das einfach alles zu streichen und zu sagen, dann fällt eigentlich nichts weg, das sei ein Trugschluss.
Welche Rolle spielen denn da jetzt diese Förderstunden für Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Förderbedarf haben? Weil das war dann auch der zweite große Aufreger bei euch in der Bildungspolitik diese Woche.
Genau, die Idee ist ja, gerade an den Grundschulen, aber auch an anderen Schulen, dass Menschen zusammen unterrichtet werden. Das wissen wir, ne? Menschen mit Einschränkungen, Kinder, die vielleicht nicht so schnell lernen können oder Kinder, die auch eine körperliche Beeinträchtigung haben, sollen in der Regelklasse unterrichtet werden. Und dafür braucht es oder dafür gibt es auch bis jetzt schon zusätzliche Förderstunden und auch Lehrkräfte, die genau dafür da sind, dass eben jemand Zweites, zumindest stundenweise in der Klasse ist, unterstützt. Und da soll gekürzt werden, wobei Ja, genau das jetzt im Raum steht, wie viel eigentlich. Da gab es eben einen Softwarefehler, eine Panne hieß es im Ausschuss diese Woche, im Bildungsausschuss, wo Daten falsch weitergegeben wurden an die Schulen. Die hatten einen, hat dann einen Aufschrei provoziert an einigen Schulen, weil plötzlich dann von 60 oder über 60 Förderstunden pro Woche nur noch 15 bewilligt worden schienen. Okay. Und hieß es, okay, wie sollen wir denn die Kinder da zusammen mit den anderen unterrichten, wenn wir gar nicht mehr die Leute haben, die das machen können und nicht mehr die Stunden dafür, weil die eben in den sozusagen Regelklassen oder in der normalen Unterrichtstafel gebraucht werden und nicht mehr als zusätzliche Lehrkräfte. Das war diese Aufregung und jetzt ist gerade so ein bisschen die Frage, wird da wirklich so viel gekürzt? War es wirklich eine Panne oder rudert man da jetzt mal ganz schnell zurück an den Schulämtern, um diesen Aufschrei dann doch ein bisschen abzumildern?
Also durchaus die Möglichkeit, dass da einer zu schnell auf den Knopf gedrückt hat und das, was noch als in Planung beschrieben wurde, dann schon verkündet hat sozusagen.
Möglich, ganz genau.
Naja, das ist natürlich eine blöde Situation. Übrigens ganz interessant. Auch in Berlin hatten wir genau die gleiche Diskussion diese Woche. Da geht es auch um neue Stundenbemessungsgrenzen oder ein neues Stundenbemessungssystem für genau diese Förderstunden. Und auch da befürchten viele Lehrkräfte, viele Schulen, dass am Ende weniger Lehrkräfte da sein werden für die Förderung von Kindern, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, aus welchem Grund auch immer. Also bahnt sich so ein kleines bisschen an, dass da in diesem Bereich jetzt aufgrund der schwierigen Haushaltslage in beiden Bundesländern der Rotstift angesetzt wird.
Möglicherweise. Und das ist natürlich auch wirklich mit Sprengstoff sozusagen verbunden, mit politischem und auch mit Diskussionen, weil die Idee ja ist, Inklusion, auch politisch gewollt, seit Jahren wird das umgesetzt, alle zusammen zu unterrichten. Und wenn dann jetzt die Opposition sagt, auch die AfD zum Beispiel, ihr wollt das doch so und jetzt nehmt ihr da das Budget raus, kann ja wohl nicht sein. Dann doch wieder Förderschulen, dann doch wieder separate Beschulung, dann müssen wir es anders planen. Aber nicht, wenn das so gedacht ist, dass wirklich alle sozusagen tendenziell an derselben Schule unterrichtet werden.
Wie sieht denn das in eurer Koalition, in eurer Regierungskoalition aus SPD und BSW aus? Stehen die da zumindest, was diese Kürzungen angeht, dann auch geschlossen da?
Na, ich würde mal sagen, noch und nach außen. Also natürlich, SPD und BSW verteidigen jetzt die Kürzung oder sagen, wir haben doch zum Beispiel auch beim Vertretungsbudget, also bei dem Geld, was da ist, um ausfallende oder dann eben doch nicht ausfallende Stunden zu vertreten, da haben wir doch aufgestockt auf 14 Millionen. Und dieses Haushaltsbudget ist für den Bildungshaushalt ist auch gar nicht runtergefahren worden. Das wird schon immer nach vorne gestellt und betont. Aber auch da hört man von den SPD und BSW BildungspolitikerInnen, dass sie auch nicht zufrieden sind. Natürlich nicht, weil das ja auch ein Kernthema ist, gerade auch von der SPD. Also die kriegen ganz schön massiv Kritik jetzt ab, weil sie ja immer auch gesagt haben, Bildung ganz wichtig, oberste Priorität hier für uns. Auch im Koalitionsvertrag hat man das nach außen getragen und das wirkt jetzt eben völlig anders.
Glaubst du, dass sie das trotzdem durchziehen werden mit diesen Kürzungen oder wird der Druck so groß, dass sie das eigentlich nicht halten können?
Also ich glaube im Moment stand jetzt, dass der Druck so groß wird oder auch schon ist, dass da nochmal nachgearbeitet werden muss. Einfach, wie gesagt, weil man dieses Thema Bildung so nach vorne gestellt hat und weil es jetzt so einen lauten, auch massiven, breiten Protest gibt. Und deswegen glaube ich, dass man die nächsten 1-2 Wochen, bevor der Haushalt dann wirklich final durch den Landtag muss, dass man da jetzt durchaus nochmal rangeht und guckt, wo man was rausnimmt und ob man das nicht in anderen Stellen dann spart statt in der Bildung.
Ihr habt doch diesen Hasso Plattner, habe ich gehört. Der gerade noch so einen neuen Unicampus da bei euch in Potsdam da aufbaut. Könnte man den nicht anhauen?
Der hat noch was im Haushalt. Also ich weiß nicht, ob der wirklich zu allem dann sagt, okay, machen wir. Im Moment scheint er ja sehr flexibel zu sein. Vielleicht ist das jetzt wirklich die allerletzte Lösung. Und Bildung scheint ja für ihn ein großes Thema zu sein. Also warum nicht, sage ich mal.
Genau, und dann sind wir wieder neidisch in Berlin, dass ihr...
Kreative Lösungen sind gefragt, heißt
genau.
Es immer.
Ja? Kreative Lösungen. Schauen wir mal, ob es eine Hasso-Plattner-Lösung für die Probleme in der Brandenburger Bildung gibt, in der Berliner Bildung wahrscheinlich nicht. Wir werden aber auf jeden Fall weiter über dieses Thema reden müssen, glaube ich, in diesem Podcast. Dir erstmal danke an dieser Stelle, Amelie, und liebe Grüße nach Potsdam.
Sehr gerne, bis dann.
Ciao. Zum Abschluss noch mein Podcast-Tipp und bei allem, was gerade in Polen politisch abgeht, kann der nur lauten In Polen, der Podcast über alles Wichtige in unserem Nachbarland von unserem Team im ARD-Studio Warschau. Die neue Folge beschäftigt sich natürlich mit dem Sieg des Rechtspopulisten Karel Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl. Ein Schock für die Regierung von Donald Tusk und für die Europäische Union. In Polen, in der ARD-Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Danke fürs Zuhören. In dieser Woche sagt Sebastian Schöbel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafeland zwischen Dreieckwerder und Großkreuz. Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin-Charlottenburg, die Hartenbergstraße ist zwischen Steinplatz und Joachimsthaler Straße in Richtung Zoo nach einem Unfall gesperrt. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Ab 12.30 Uhr zieht der Kinderkarneval vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park. Vor allem rund um den Görlitzer Bahnhof müssen Sie mit Behinderungen rechnen. In Oberschöneweide wurde die Kreuzung Treskoallee an der Wuhlheide, Edison und Rummelsburger Straße für den Autoverkehr freigegeben. In allen Richtungen steht jeweils eine Spur zur Verfügung. Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Ersatzbusse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Beamte der Europäischen Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Ziel sei gewesen, die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Dafür sei Steuergeld in Millionenhöhe geflossen. Pascal Küpper.
Laut der Welt am Sonntag sind die Verträge sehr konkret. So seien als Gegenleistung für Fördergeld etwa eine bestimmte Anzahl an Lobbybriefen, Nachrichten in Social Media und Treffen mit Parlamentariern gefordert worden. Als Beispiele werden Klagen gegen deutsche Kohlekraftwerke genannt oder auch die Beeinflussung von EU-Abgeordneten, bevor über Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien abgestimmt wurde.
Ein umfassendes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr in Berlin soll noch in diesem Monat kommen. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau mitgeteilt. Bisher galt ein befristetes Verbot nur in bestimmten Bereichen. Spranger sagte, man wolle eine eindeutige Rechtslage schaffen. Waffen seien dann in allen Bussen und Bahnen auf Bahnsteigen und in Bahnhöfen untersagt. Die Sicherheit der Fahrgäste werde erhöht, so die SPD-Politikerin. Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze. Ronald Lessig.
Um die Kassen zu stabilisieren, sollte die Beitragsbemessungsgrenze bei den Krankenversicherungen auf 8.050 Euro angehoben werden, schlägt Pantazis vor. So wie das bereits bei der gesetzlichen Rentenversicherung der Fall ist. Bisher müssen nur bis zum Bruttoeinkommen von 5.512,50 Euro Beiträge in die Krankenkasse gezahlt werden. Alles oberhalb dieser Grenze bleibt beitragsfrei.
Beim Karneval der Kulturen in Berlin beginnt heute Mittag der Kinderkarneval. Der Umzug mit Kostümen startet auf dem Mariannenplatz in Kreuzberg und führt über die Oranienstraße zum Görlitzer Park. Dort wird ab 14 Uhr bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt der traditionelle Straßenumzug wegen Bauarbeiten, diesmal in Mitte und Friedrichshain. Das Straßenfest bleibt wie gewohnt rund um den Blücherplatz. Das Tennisfinale der French Open in Paris ist komplett. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner aus Italien hat sich im Halbfinale in drei Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic durchgesetzt.